Wir lesen aus dem Wort unseres Herrn Matthäus 6, die Verse 1 bis 4. In der Lutherbibel ist es überschrieben vom Almosen geben. Matthäus 6, 1 bis 4. Da spricht der Herr Jesus: Habt Acht auf eure Frömmigkeit oder Gerechtigkeit, kann man auch übersetzen, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, damit ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, im Urtext steht das Wort für Werke der Barmherzigkeit oder Werke der Mildtätigkeit, Wohltätigkeit. Also wenn du nun solche Werke tust oder, Luther übersetzt, Almosen gibst, sollst du nicht lassend vor dir herposaunen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, dann lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen sei. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Ja, lieber Herr, so schenk uns jetzt ein geöffnetes Herz, um dieses Wort zu verstehen und auch danach zu leben. Amen. Wenn wir jetzt zunächst den Vers 1 betrachten, sehen wir, das ist das Thema vom gesamten Kapitel 6, bezieht sich also nicht nur auf die Almosen oder die Werke der Mildtätigkeit oder der Barmherzigkeit, sondern es geht hier um die bessere Gerechtigkeit der Jüngerinnen und Jünger des Herrn. Die Gerechtigkeit, von der in Matthäus 5, Vers 20 die Rede ist. Da heißt es ja, wir erinnern uns, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und diese bessere Gerechtigkeit der Jünger des Herrn Jesus zeigt sich in den Werken der Nächstenliebe, davon werden wir heute noch einiges hören, zeigt sich aber auch in der Art, wie wir beten, damit wir das nicht öffentlich zur Schau stellen, sondern wirklich in einer Herzensbeziehung zum Herrn geschieht und auch in der Art, wie wir fasten. Das sind diese drei Hauptthemen, wo das noch entfaltet wird. Und dann auch wird es dann weitergehen in Kapitel 6 mit Schätze sammeln und Sorgen, wo es dann heißt, in Vers 33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Solches alles, wonach die Menschen sich Sorgen machen, sich verzehren in irdische Mühen, das wird den Jüngern des Herrn zufallen. Das ist die bessere Gerechtigkeit der Jünger Jesu. Kein sich in Sorgen verzehren, wie es die Welt tut. Kein zur Schaustellen von guten Werken vor der Welt. Keine Heuchelei, um besser dazustehen als andere. Sondern wenn wir Werke der Liebe tun, dann soll es von Herzen kommen, soll es voller Ernsthaftigkeit geschehen und in der Liebe zum Herrn Jesus Christus und zu unseren Mitmenschen. Es sollen sicherlich sichtbare, spürbare Werke der Nächstenliebe sein. Denn sie werden ja wahrgenommen von den Menschen, hoffentlich. Ja, natürlich werden die Werke wahrgenommen. Aber sie sollen nicht geschehen, damit man selber gesehen wird dabei. Nun kommen wir zu dem, was hier überschrieben ist, vom Almosen geben, in der Luther-Übersetzung. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, damit ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Und es heißt dann auch über die Almosen, wer die vor den Leuten so öffentlich gibt, dass er gesehen wird, diejenigen haben ihren Lohn dahin. Wir müssen zunächst fragen, was ist hier gemeint mit Lohn? Gibt es einen Lohn, den Gott uns zuteilt? Nun, zunächst ist grundsätzlich zu sagen, dass hier nicht von unserem Herrn Jesus Christus, dass hier nicht von ihm der Werkgerechtigkeit das Wort geredet wird. Also wenn hier von Lohn die Rede ist, heißt das nicht, dass wir gute Werke tun, damit wir einen Lohn bei Gott bekommen, in dem Sinne, dass wir uns die Erlösung erarbeiten wollten oder müssten. Sondern es ist ein Lohn, der auf der bereits geschenkten und empfangenen Erlösung aufbaut. Und ich denke, die Schlüsselstelle, um das zu verstehen, ist 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15. Es wird auch oft bezeichnet, das Preisgericht. 1. Korinther 3, 11 bis 15. Wir lesen einmal diese Verse. Hier schreibt der Apostel Paulus: Einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird eines jeglichen Werk offenbar werden. Der Tag wird's offenbar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und welcherlei eines jeglichen Werk sei, wird das Feuer bewähren. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ganz eindeutig hier die Aussage, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist der Grund, das Fundament unserer Erlösung. Und wir werden gerettet allein durch den Glauben an dieses Erlösungsopfer des Herrn Jesus Christus, indem wir das vertrauensvoll annehmen. Seine Gerechtigkeit wird uns geschenkt, unsere Ungerechtigkeit und Sünde wird ans Kreuz genagelt. Daran ist nichts zu rütteln, das ist die einzige Basis der Erlösung. Und die Frage ist dann, also die Grundlage ist Jesus Christus allein. Die Frage ist dann aber, was bauen wir darauf, auf dieses Fundament der Erlösungsgnade? Tun wir Werke der Selbstliebe oder bringen wir Werke der Gottes- und Nächstenliebe aus Liebe und Dankbarkeit zum Herrn dar? Ich habe es ja schon oft auch hier gesagt, ja, wir tun gute Werke nicht, um erlöst zu werden, sondern weil wir erlöst sind. Und die Frage ist nun halt, geschehen diese Werke dann auch noch um der Selbstliebe, was ja dem alten Adam entspricht, oder aus Gottes und Nächstenliebe heraus? Das heißt, sind es Werke Stroh oder Heu oder Holz oder Gold, Silber und Edelsteine? Also diese zweite Gruppe, die genannt wird, Holz, Heu und Stroh, das sind minderwertige Werke. Aber die wertvollen Werke sind dann Gold, Silber und edle Steine, das was bleibt. Das andere wird verbrannt werden. Das wird nicht bleiben. Es gibt eine Erzählung aus Russland. In einem Dorf lebten zwei Männer. Der eine war sehr reich, der andere sehr arm. Und es war nun so, dass bei dem armen Mann die Armut so groß geworden war, dass sie ihre letzte Kuh schlachten mussten. Die letzte Kuh wurde geschlachtet. Und nun war das bekannt und auch der reiche Mann hörte davon und dachte, ja, da möchte ich jetzt ein Werk tun, ja, um diesem zu helfen. Das ist sicherlich auch sehr lobenswert gewesen, aber er tat es dann so, dass er von allen gesehen wurde dabei. Er hat diese Kuh, er hatte ja viele Kühe, der reiche Mann, und hat eine seiner Kühe genommen und hat sie zu dem armen Mann gebracht, in sein Haus, in seinen Stall. Aber zu einer Zeit, wo nun das ganze Dorf unterwegs war und alle gesehen haben, oi, was macht er jetzt mit seiner Kuh? Der führt die hier von seinem Stall zum Stall dieses armen Mannes. Alle haben es gesehen im Dorf. Ihr wisst ja, es waren oft solche Straßen. Und wenn man da durchlief, das war dann so richtig alles eine zur Schaustellung. Nun kam dieser Mann in die Ewigkeit. Das ist jetzt ja eine Erzählung, ja, eine Legende, aber ich möchte es einmal wiedergeben. Er kam in die Ewigkeit und dann vor Gottes Thron wurden dann seine Werke aufgelistet. Da wurde dann ihm nochmal gesagt, er hat einem Armen Brot gegeben, er hat einem Armen Wasser gereicht, er hat sogar jemandem Kleidung gegeben. Und ja, dann war das fertig, diese Liste, ziemlich bald. Und dann hat er irgendwie gedacht, Mensch, da muss doch noch was Größeres kommen. Wo bleibt denn jetzt diese Kuh? Und was meint ihr mit der Kuh? Kam die dann noch? Nein, und warum nicht? Es wurde ihm gesagt, Wenn du Almosen gibst, sollst du sie nicht lassen vor dir herposaunen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage dir, sie haben ihren Lohn dahin. Er hatte seinen Lohn schon vor den Menschen, die ihn bestaunt haben, so ein großzügiger Mann. Vielleicht verstehen wir, was uns der Herr Jesus hier sagen will. Es liegt in unserer menschlichen Natur, vor den Menschen etwas gelten zu wollen. Nicht? Das ist unser altes Fleisch, unser Adamswesen, das uns dazu treiben will, wenn wir etwas geben, etwas opfern, sagt man ja sogar manchmal, obwohl es für die meisten von uns heute oft gar kein Opfer ist. Ich sage es mal so, in unserem immer noch relativen Wohlstand, in dem wir leben dürfen. Aber dann sollen es wenigstens die Menschen sehen. Aber der Herr sagt uns, wenn ihr so handelt, wenn ihr aus diesen Motiven heraus handelt, dann habt ihr euren Lohn dahin, ihr habt ihn empfangen von den Menschen, die euch bewundern. Aber dann wird beim Herrn euch kein Lohn dafür gegeben. Wie war es denn zur Zeit Jesu, als der Herr Jesus auf Erden wandelte? Das ist hier ja gesagt, ich habe es gerade gelesen, nämlich man soll nicht vorher posaunen lassen, wenn man etwas gibt. Und genau das ist geschehen im wortwörtlichen Sinne. Es war bei den Juden zum Teil üblich, wenn jemand etwas spenden wollte, etwa für die Synagoge, wurde ein Posaunensignal gegeben. In der Synagoge oder es gingen sogar Bläser vor dem opferwilligen, spendenwilligen her zur Synagoge und haben verkündet, der bringt jetzt ein Opfer hier in den Kasten. Das war zum Teil Brauch in der Zeit, als unser Herr Jesus auf Erden wandelte. So wenn wir jetzt heute zur Gemeinde gingen und Fanfarenzug vorne draus und ja, der Bruder X und die Schwester Y, die wollen jetzt ein großes Opfer bringen. In der Welt geschieht es ja auch oft so, nicht? Ah, der Herr Honoratior so und so hat einen großen Betrag in die Gemeindekasse gelegt. Es wird dann in der Zeitung veröffentlicht oder steht auf Sitzbänken drauf, gespendet von Personen so und so. Das ist weltlich, ja. Und diese Menschen haben ja auch keinen anderen Lohn zu erwarten, wenn sie nur weltlich sind und nicht im Glauben stehen. Dann wollen sie von den Menschen oftmals bewundert werden. Es gibt aber auch da rühmliche Ausnahmen, auch in der Welt, die nicht das so groß posaunen müssen. Das hatte übrigens einen positiven Zweck zur Zeit Jesu. Und zwar sollte dieses Posaunensignal andere dazu anreizen, auch zu opfern. Alles hatte auch ursprünglich mal einen positiven Sinn. Es sollte ein Anreiz sein, guck mal, ein Vorbild, mach's auch so, ja. Vor den Menschen andere anreizen. Aber es wurde sehr schnell missbraucht, ist sehr schnell entartet zu einem Personenkult, zu einem Selbstruhm, einer Selbstbeweihräucherung, wo die Menschen, die das so betrieben haben, ihren Lohn dahin hatten. Ich muss noch etwas sagen, Almosen geben an sich, wir bleiben zunächst mal jetzt bei den finanziellen Almosen. Es gibt ja da noch eine andere Art von Werken der Barmherzigkeit, darauf gehe ich gleich noch ein. Aber diese Almosen, die man jetzt so ins Opferkästchen legt, die sind natürlich durchaus etwas Gutes, Almosen an sich. Spenden, Kollekten, Opfergaben an sich. Es gab damals, zur Zeit, als unser Herr auf Erden lebte, keine Sozialversicherung, keine Sozialversorgung, meines Wissens auch keine Rente wie heute. Oder habt ihr das schon mal gehört, dass es im Altertum oder auch heute in armen Ländern eine Rente gibt? Jeder musste selber durchkommen. Man hat dann viele Kinder, wenn es Gott geschenkt hat, in die Welt gesetzt. Die haben einen dann im Alter versorgt. Die Großfamilie ist ja bei uns alles ausgestorben, auch angesichts unseres Sozialsystems. Nicht mehr so notwendig, kommt vielleicht wieder, nicht? Unsere Rentensituation ist ja sehr problematisch geworden. Aber man war damals auf die Familie, auf die Kinder oder Verwandten angewiesen. Es hatte auch etwas Gutes, hatte einen Zusammenhalt gefördert. Und Almosen war eine notwendige Einrichtung und anerkannt. Es gab also regelrecht auch noch im Mittelalter die Einrichtung des Bettels, wo man auch nichts Negatives dabei empfunden hat. Es gehörte einfach dazu, das war die damalige Art von Sozialhilfe, dass man eben gewusst hat, man gibt auch hier etwas dem anderen weiter. Und es war ja auch im Alten Testament vorgeschrieben. Ja, ich lese da jetzt dazu aus Zeitgründen nur eine Stelle. Und zwar, wer aufschlagen möchte, 5. Mose 15. 5. Mose 15, die Verse 7 bis 11. Wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in deinem Lande, das der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst sie ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Hüte dich, dass nicht in deinem Herzen ein arglistiger Gedanke aufsteige, dass du sprichst, es naht das siebente Jahr, das Erlassjahr, und dass du deinen armen Bruder nicht unfreundlich ansiehst und ihm nichts gibst, sonst wird er gegen dich zu dem Herrn rufen, und bei dir wird Sünde sein. Sondern du sollst ihm geben, und dein Herz soll sich's nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst. Denn dafür wird dich der Herr, dein Gott, segnen in allen deinen Werken und in allem, was du unternimmst. Soweit nur ein kurzer Ausschnitt. Es geht ja auch im Zusammenhang um das Erlassjahr, wo dann Schulden erlassen wurden, auch in großem Maßstab in der Gesellschaft in Israel. Und so sollen auch die Israeliten und sollen auch wir heute dem armen Bruder, der armen Schwester helfen. Und wir sollen nicht sauer darüber blicken, sondern einen fröhlichen Geber hat der Herr lieb, heißt es im Neuen Testament. Aber keinen egoistischen, eigensüchtigen, ruhmredigen Geber. Darum geht es doch. Also ich wiederhole, das Almosengeben an sich war und ist nichts Böses. Natürlich nicht. Nur die Motivation ist die Frage an jeden von uns. Der Missbrauch liegt im Selbstruhm des Spenders und in der Heuchelei, welches der Sauerteig der Pharisäer ist, wie der Herr Jesus einmal betont. Wie gehen wir heute mit diesen Dingen um? 4 kurze Fragen an uns zum Nachdenken. Wie gebe ich die Spende, die Kollekte? Gebe ich sie so, dass es jeder sieht? Ja, dass ich jetzt von vorne bis hinten, ganz praktisch sagen, einen Geldschein hier durch die Reihen laufe, ja, dass jeder sieht, da legt jetzt ein Hunderter da rein oder so. Das ist vielleicht übertrieben, aber ihr versteht. Gebe ich es so, dass es jeder sieht, oder im Verborgenen, dass ich es in der verschlossenen Hand tue, dass man sich nicht rühmen kann, wie viel oder was man da gibt. Es soll ja auch Leute geben, die den Hosenknopf reinwerfen, die verbergen es natürlich sowieso. Es gibt ja die tollsten Geschichten, nicht? Jetzt vielleicht nicht hier, aber in manchen Kirchengemeinden ist das ja gang und gäbe. Aber darum geht's jetzt hier nicht. Nein, gerade bei großen Gaben, dann will es doch bekannt gemacht werden bei vielen. Das soll aber so nicht sein. Oder anders gefragt, muss ich mich auch hier fragen lassen, ich predige auch immer mir selber, gebe ich Kollekten dann besonders, wenn ich eine Spendenbittung dafür bekomme? Ja, oder gebe ich auch vieles, sage ich mal, ohne das zu erwarten. Es kann natürlich eine Hilfe sein. Der Staat hat das auch so eingerichtet, dass man auch gemeinnützige Werke unterstützt. Dagegen möchte ich auch gar nichts sagen. Wir müssen das auch im Zusammenhang der Heiligen Schrift sehen. Aber das soll nicht unsere erste Motivation sein, dass wir Spendenquittungen wollen. Das erfährt sicherlich nicht jetzt der Nächste, aber der Staat erfährt es natürlich dann schon und auch der Steuerberater. Oftmals, wenn man dann mit Spendenquittungen Dinge gibt. Also möchte dagegen nichts sagen, aber das sollte nicht ausschließlich so sein. Es sollten auch Opfer sein, die nur zwischen dem Herrn und mir bekannt sind. Ich denke, darauf liegt ein besonderer Segen. Opfere ich nur dann, wenn ich in der Zeitung erwähnt werde oder im Verborgenen, oder gebe ich es dem Empfänger so weiter, dass er weiß, von wem es kommt, oder bin ich auch bereit, Opfer anonym weiterzugeben? Ich habe es auch immer wieder erlebt, dass Menschen uns was gegeben haben, oft auch persönlich, aber manchmal auch anonym, wo man gar nicht wusste, von wem das kommt. Und ja, da musste ich auch immer wieder an dieses Wort hier denken, nicht? Dass das diesen Menschen ein Anliegen war, den Lohn dann beim Vater einfach zu haben und nicht vor Menschen gerühmt zu werden. Prüfet eure Motive. Das wahre Motiv sollte also sein, aus Liebe zum Herrn und zum Nächsten um zu helfen, um Not zu lindern und nicht, um gut dazustehen vor anderen. Und das wird auch deutlich in Vers 3. Wenn du Almosen gibst oder Werke der Barmherzigkeit übst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen sei. Die linke Hand und die rechte Hand, darüber würde schon viel spekuliert, was das jetzt bedeuten könnte. Man darf auch nicht zu viel in die Bibel hineinlesen. Aber es ist doch, denke ich, deutlich, die meisten Menschen sind ja Rechtshänder. Übrigens Rechtshänder, nicht Rechtshändler. Rechtshänder. Und die rechte Hand ist die Hand des aktiven Tuns, auch des aktiven Gebens. Nicht? Eine Spende gibt man auch in der Regel mit der rechten Hand. Und die linke Hand, die liegt auf der Seite, wo das Herz ist. Ja. Und wenn der Herr Jesus ja sagt, jedes Wort hat ja seine Bedeutung. Er hat nicht gesagt, jetzt lass deine rechte Hand nicht wissen, was die linke tut, sondern lass die linke nicht wissen, was die rechte tut. Man kann so verstehen, dass eben die rechte Hand die aktive, handelnde Hand ist und die linke die Seite des Herzens, dass unser Herz jetzt nicht hier sich so damit beschäftigen soll, dass wir daraus ein großes Thema machen vor den Leuten und auch vor uns und noch stolz darauf werden. Das ist ja die nächste Gefahr, nicht nur der Ruhm vor den Menschen, sondern der eigene Stolz. Mensch, so viel habe ich jetzt geopfert. Und es wäre auch falsch, wenn wir jetzt auf den Lohn spekulieren beim Herrn, muss ich vielleicht auch noch sagen. Ich opfere jetzt so viel, damit ich so einen großen Lohn kriege. Ja. Die besten Opfer sind die, und ich denke, das will der Herr Jesus uns hier sagen, wo wir einfach vielleicht auch spontan freudigen Herzens etwas geben und das dann vielleicht schon wieder vergessen haben. Ja, das einfach dem Herrn hinlegen, Herr, mach du damit etwas daraus und dann aber kein Tagesthema daraus machen für andere oder für uns selber und dann so durch die Landschaft laufen. Man kann das auch so auslegen mit linker und rechter Hand, dass ja die Hände des Menschen sehr eng beieinander liegen am Körper, nicht? Und es soll so im Verborgenen sein, das Opfer, dass noch nicht mal unsere eigene Hand, unser eigenes Körperteil etwas weiß, was wir mit dem anderen getan haben. So soll das im Verborgenen geschehen. Und nun kommen wir dazu, was das eigentlich alles bedeuten kann, dieses Wort, was hier übersetzt wird, Almosen. Es ist im Griechischen die Bedeutung von Barmherzigkeit enthalten. Barmherzigkeit ist ja auch schon uns begegnet in den Seligpreisungen, wo es heißt, in Matthäus 5, Vers 7, da spricht der Herr Jesus, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und ich habe ja schon gesagt, vor einigen Wochen hier, dass Barmherzigkeit einerseits Mitleid heißen kann, aber auch Werke der Nächstenliebe, Mitleiden mit dem anderen, aber so, dass man ihm auch aktiv hilft. Und deshalb gilt hier Hebräer 13, Vers 16. Ist eine wichtige Stelle, um das noch näher zu verstehen. Hebräer 13, Vers 16. Hier lesen wir, Gutes zu tun und miteinander zu teilen, vergesset nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Gutes zu tun und miteinander zu teilen, vergesset nicht. Das sind die Opfer, die dem Herrn gefallen. Das hat Gott auch immer wieder schon im Alten Bund gesagt zu den Israeliten. Es mache nicht die Tieropfer oder die Speisopfer oder Brandopfer aus, dass ihr ins Himmelreich eingeht, sondern die Liebe zum Herrn und die daraus erwachsende Nächstenliebe. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, ist ein Kernwort bei den Propheten. Hören wir immer wieder diese Aussagen, die Gott durch seine Propheten uns mitteilen lässt, schon im Alten Bund. Barmherzigkeit, dazu gehört Vergebung, zu dem anderen vergeben, aber ihm auch aktiv dienen in der Liebe zum anderen. Auch Römer 12, Vers 1 möchte ich in dem Zusammenhang noch kurz zitieren. Römer 12, Vers 1, da wird es uns vielleicht noch etwas deutlicher. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebet zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Eure Leiber, das heißt nur nicht, dass wir uns verbrennen lassen sollen, das kann auch mal sein, dass jemand den Feuertod stirbt für den Herrn, den Märtyrertod. Aber es heißt zunächst einmal, dass wir unsere ganze Existenz, unser ganzes Leben einsetzen für unsere Nächsten. Also nicht mal da ein paar Euro oder Cent irgendwo in die Opferbüchse werfen, das ist sicherlich auch segensreich, aber es geht um viel mehr, es geht um unsere ganze Existenz, dass wir aus Liebe zum anderen uns ihm schenken. Und das geschieht, denke ich, heute vor allem, indem wir uns Zeit nehmen für den anderen, ob es jetzt der Ehepartner ist, die Kinder, die Nachbarn und Freunde. Ein bekannter Spruch lautet so: Mache Fremde zu Freunden und Freunde zu Brüdern oder Schwestern. Wenn wir keine Zeit uns nehmen für die Fremden, dann werden wir sie auch schwerlich einladen können, Christen zu werden, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Die Zeit ist heute sicherlich ein großes Opfer, auch für mich, ich weiß, wie das ist. Auch wenn man kleine Kinder hat und dann soll man sich noch um viele Menschen kümmern, ja, das ist oft schwer. Manche Freundschaften schlafen da ein. Ich sage es zu meinem eigenen Leidwesen. Und ich versuche immer wieder auch alle Freunde anzurufen und auch Kontakte mit Nachbarn zu halten und so weiter, dass wir nicht hier an ihnen schuldig werden, sage ich mal so. Ich darf ein Beispiel geben, gerade von gestern, sei zur Ehre des Herrn gesagt. Es war mir gestern eine große Hilfe, dass unsere Verwandten da waren. Wir hatten ja gestern Tabithas dritten Geburtstag feiern dürfen und da ist es passiert, dass die Oma plötzlich nicht mehr bei Verstand war, haben wir gemerkt, urplötzlich, das kann von einer Minute auf die andere kommen, dass irgendwie etwas ausfällt. Das zeigt uns auch, dass wir alle Zeit bereit sein sollen. Wir wissen nie, ob wir noch heil nach Hause kommen, es kann uns immer treffen. Und da war es eine große Hilfe, dass die Verwandten da waren, dass gerade mein Schwager, meine Frau konnte ja nicht weg, wir hatten ja so viele Gäste, dass mein Schwager mich dann begleitet hat ins Krankenhaus, dass er sich da 2-3 Stunden Zeit genommen hat, auf den Geburtstagskaffee auch verzichtet dann, und es war mir einfach eine große Hilfe, dass ich da nicht allein dann da stand, wenn die Mutter dann so schwer krank ist. Es war ziemlich dramatisch alles, wer es, wenn es interessiert, dem kann ich es nachher gerne noch sagen, dass ihr da auch beten könnt. Aber das war auch ein Opfer an Zeit und vielleicht nicht so groß, aber doch ein Opfer für ihn, nicht? Hier da einfach im Krankenhaus mit auszuharren, da muss man ja dann lang warten, bis alle Untersuchungen rum sind. Und er hatte sich sicherlich den Geburtstag auch anders vorgestellt. Und nun ja, so legt uns der Herr manches auf, was wir auch vorher oft gar nicht wissen. Die Frage also, nehmen auch wir uns Zeit für andere? Ich habe schon gesagt, gerade der Ehepartner ist oft auch für Männer ein Problem, wenn sie so im Berufsleben stehen. Dass wir die Familie an die erste Stelle setzen und auch Zeit für andere haben. Ich möchte noch mal auf den Vers 4 kurz eingehen. Also damit dein Almosen verborgen sei, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. In manchen Handschriften im Urtext steht da noch das Wort öffentlich vergelten. Im Textus Receptus, im Mehrheitstext, findet sich der Begriff öffentlich vergelten. Es ist aber nicht in allen Übersetzungen so wiedergegeben. Ich möchte es einmal auch so stehen lassen. Es geht jedenfalls darum, dass der Vater im Himmel uns diese Werke der Liebe vergelten wird auf seine Weise. Ob das jetzt öffentlich hier in dieser Welt noch geschieht oder ob es bei ihm in seiner Herrschaft geschieht, das ist an sich mir persönlich egal. Ich sage einmal, es liegt sowieso in seiner Gnade und wir haben gar kein Anrecht auf irgendeinen Lohn. Es ist alles reine Gnade, wenn der Vater uns unsere Werke vergilt, wie auch immer er das dann tut. Das liegt in seiner Hand. Ja, ich habe jetzt ein negatives Beispiel gebracht mit dieser Kuh. Erinnert euch, wo jemand diese Kuh so groß zur Schau gestellt hat. Jetzt möchte ich noch ein positives Beispiel bringen, was mir erzählt wurde von einer Witwe. Es war auch in Russland und sie war sehr arm und ja, hatte nicht viel zum Leben, musste auch Kinder allein aufziehen, also verwitwet. Und es war aber ein Opfer notwendig in der Gemeinde. Und sie hat dann ein Drittel ihres Lebens, also Lebensunterhalts oder was sie hatte, gegeben, die letzten 25 Rubel, und hatte dann auch in dem Moment nichts mehr. Jetzt einfach im Vertrauen gegeben auf dieses Wort, was hier steht. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Wird es dir auch wieder erstatten. Auch das kann hier ja gemeint sein. Und was ist geschehen? Es ist eine wahre Begebenheit. Ich habe es über Dritte gehört, nicht von ihr selber, die das mitbekommen hatten. Das ist ja wichtig. Ja. Also sie hat es nicht selber rum erzählt, sondern andere, die es mitbekommen hatten. Als sie da nach Hause kam, da lag genau ein Vorschuss vor für einen Auftrag, dass sie etwas stricken sollte. Und genau dieses Geld, was sie gespendet hatte, das hat der Spender nicht gewusst, war genau wieder erstattet worden in dem Moment. Also wirklich passiert. Und ich denke, vielleicht haben manche von uns auch schon Ähnliches erlebt, dass der Herr uns, wenn wir nicht geizig sind, wenn wir nicht eigensüchtig handeln und spenden, sondern im Glauben, dass der Herr auch ins Verborgene sieht, dass er uns das wiedererstattet, dass wir dann auch wirklich seinen Lohn und seine Vergeltung im guten Sinne erfahren dürfen. Möge der Herr uns auch da Gnade schenken und leiten und auch vergeben, wo es nicht immer so war, wo wir vielleicht doch eigensüchtige Gedanken hatten. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der ins Verborgene sieht. Du siehst auch die Abgründe unseres Herzens, unserer Herzen, und du weißt auch, aus welchen Motiven wir handeln, Dinge tun oder auch Dinge unterlassen. Herr, reinige auch mein Herz und hilf uns allen, dass unsere Motive rein und lauter sind, dass wir nicht aus Eigensucht etwas tun, sondern aus Liebe zu dir und zum Nächsten. Auch finanzielle Opfer, auch Opfer der Zeit, ja unseres Lebens, im Glauben an dich, im Vertrauen auf deine Gnade. Herr, so hilf uns auch heute bei allem, was zu tun ist. Und sei auch bei unserer Mutter, Herr. Du weißt, wie es ihr geht. Du kannst dich noch über sie erbarmen, dass sie doch Glauben empfangen und bewahren darf und dass sie einmal in deine Herrlichkeit gehen darf. Du kannst sie auch heilen, Herr. Wir legen es in deine Hand. Sei du gnädig und sei auch bei all unseren anderen Kranken, dass sie doch gestärkt werden durch deine Barmherzigkeit. Dir sei Lob und Ehre gebracht. Amen.